Einfach ungeheuerlich ist es, was uns Gott verspricht. Das haben wir gerade gesungen. Wir könnten das auch noch ein bisschen anders formulieren und könnten sagen, einfach ungeheuerlich, dass Gott überhaupt zu uns spricht. Also, dass wir diese Erwartung haben können, dass wir das Vertrauen haben können. Es gibt da einen Gott, der zu uns reden will und der das auch heute Morgen machen will im Gottesdienst, der das durch sein Wort tun will. Und ich lade uns ein, einfach auch in dieser Erwartung in den Gottesdienst reinzugehen und das, was jetzt noch kommt, auch in dieser Erwartung anzugehen, auch wenn vielleicht für manche noch nicht ganz klar ist, was denn da das dann heißt und was das vielleicht für Folgen haben könnte. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Gottes Wort ist ja vielseitig. Es kann ermutigend sein und es kann auch herausfordernd sein. Und meine Bitte ist, dass wir alle sagen, wir lassen uns von diesem Gott etwas sagen. Auch heute Morgen, wenn es vielleicht herausfordernd ist, es muss nicht alles sofort unsere Zustimmung finden, aber ich lade uns ein, dass wir zumindest zuhören, dass wir darüber nachdenken und dass wir zumindest das im Hinterkopf behalten, wenn es da einen Gott gibt, der wesentlich größer ist als wir selber, dass der dann auch das Recht hat, uns kleine Menschen mal kritisch zu hinterfragen. Und immer zu bedenken, es ist gleichzeitig der Gott, der eine Beziehung zu uns haben möchte. Wir gehen heute einen Schritt weiter in dieser Predigtreihe Leben als Bürger von Gottes Welt, wo wir entdecken wollen, was heißt das denn, als ein Mensch mit dieser Perspektive, ich bin ein Kind Gottes, zu leben. Und es geht heute um ein durchaus herausforderndes Thema, deswegen nochmal mehr die Einladung, nicht sofort zu sagen, das ist mir unangenehm, da will ich nicht weiter drüber nachdenken, sondern sich wirklich darauf einzulassen. Es geht um Veränderung und nicht jeder verändert sich ja gerne. Und es geht darum, dass man auf diesem Weg auch mal manches loslassen muss, dass es nötig sein kann und dass es manchmal auch ein Kampf sein kann, etwas loszulassen. Und ich denke, alle, die schon mal versucht haben, in ihrem Leben irgendetwas nicht mehr zu tun, was schon irgendwie gute Gewohnheit war, die wissen, das kann echt herausfordernd sein. Also, ich lese uns diesen Text und man kann ihn auch hier vorne mitlesen, Matthäus 5, die Verse 27 bis 30. Und wir hatten eben schon einige Predigten vorher, für alle die jetzt da ein bisschen unvermittelt einsteigen. Also das Ganze hat auch schon eine Vorgeschichte. Aber hier sagt Jesus Folgendes. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Jetzt weiß wahrscheinlich jeder, warum ich diese Vorbemerkungen gemacht habe, aber wir lassen uns trotzdem auf diesen Text ein und lassen ihn uns einfach mal sagen. Und wenn wir um Schritte zur Veränderung ringen, wenn wir über Schritte zur Veränderung nachdenken, dann macht dieser Text wie der letzte aus dieser Reihe uns deutlich, es gibt ein Problem und das Problem, das sitzt ziemlich tief. Also es geht zuerst um die Tiefe dieses Problems. Und bei der letzten Predigt vor 2 Wochen, da fing das ja ganz ähnlich an und da ging es auch darum, dass Sünde aus Gottes Perspektive nicht erst da anfängt, wo ich irgendetwas mache, sondern dass es da anfängt, wo bestimmte Gedanken in mir schon Macht gewinnen, wo die schon Raum gewinnen. Letztes Mal haben wir gesagt, in Gottes Perspektive reicht es nicht einfach zu sagen, naja, ich habe ja niemanden umgebracht, dann ist doch alles in Ordnung. Es ist schon problematisch, Gedanken zu haben, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und Jesus macht diese Aussage und er macht auch diese Aussage hier heute, um zu sagen, wir alle haben ein Problem. Wir alle sind in unserem Herzen kaputt und wir müssen alle neu werden. Es wird auch so der letzte Ausweg abgeschnitten, der vielleicht sagt, naja, bei mir ist doch alles gut, äußerlich ist doch alles in Ordnung, ich habe doch nichts gemacht, dann muss doch Gott irgendwie mit mir zufrieden sein. Das war das, was die Frommen, mit denen Jesus sich damals auseinandergesetzt hat, das war das, was sie gedacht haben. Und Jesus sagt, nein, nein, so einfach geht es leider nicht. Und er macht das im gleichen Muster heute nochmal. Er sagt, es gibt ein biblisches Gebot, nachzulesen im vorderen Teil der Bibel, gehört zu den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann sagt Jesus, Moment, du kannst das nicht einfach abhaken und kannst sagen, naja, das habe ich ja nicht gemacht, bei mir ist doch alles gut. Vielleicht ist es für andere ein Problem, aber es ist nicht meins, ich kann zufrieden sein. Und er sagt wieder, das fängt viel früher an. Und an der Stelle rückt dieser Text uns doch wieder sehr, sehr, sehr nah auf die Pelle. Und es fordert uns zunächst einmal heraus, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Sünde? Manche sagen ja vielleicht, das ist so ein bisschen klischeehaft, die Leute im Gottesdienst, die müssen immer über Sünde reden. Ein kleiner Junge, der kommt aus dem Gottesdienst nach Hause und sagt, und als er gefragt wird, worum ging es denn heute, dann sagt er, ja, im Gottesdienst ging es um Sünde, der Pfarrer hat über Sünde gesprochen. Und die Eltern fragen, und was hat er dazu gesagt? Ja, er war dagegen. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was man immer sagt, man erwartet von jemandem, der hier vorne steht, dass er eben dagegen ist. Aber Sünde meint gar nicht zuallererst irgendetwas, was wir machen, wo wir dann mit dem Zeigefinger auf andere zeigen können und können sagen, guck mal, was der gemacht hat, gut, dass ich das nicht gemacht habe, ich bin doch okay. Sondern es meint eben zuerst, dass wir alle in so einem Zustand sind, alle Menschen, in einem Zustand, wo wir selber lieber bestimmen, was gut und richtig ist. Wo wir nicht nach dem fragen, was Gott gesagt hat, wo wir etwas anderes für wichtiger erachten als Gott. Und das steckt aus der Perspektive der Bibel in uns drin, dass unser Herz nicht zuerst nach Gott, sondern nach unseren eigenen Wünschen fragt. Und das betrifft uns alle. Und genau weil das so ist, deshalb haben wir manchmal diese Momente, wo man irgendwie reagiert in einem Streit oder in einer Auseinandersetzung und man denkt sich hinterher, oh Mann, warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Das hätte ich aber mir gar nicht zugetraut, dass ich jemand anderen so beleidigen kann, dass ich jemand anderen so an seiner empfindlichsten Stelle packen kann. Und das sind genau diese Momente, wo das zum Ausdruck kommt. Es steckt in uns drin. Und das wird eben nicht erst beim Verhalten sichtbar, sondern das fängt beim Denken an. Und wenn wir das verstehen, und das müssen wir verstehen, dann sitzen wir alle heute Morgen hier in einem Boot. Dann sitzen hier nicht auf der einen Seite die Frommen und Heiligen, die vielleicht schon immer hier waren und die noch nicht so oft hier waren, sondern dann sitzen wir alle in einem Boot mit dem gleichen Problem. Und Jesus nimmt hier ein Beispiel und sagt, ich mache es an einem biblischen Gebot deutlich, wo es vielleicht nochmal besonders konkret wird, aber als ein Zeichen dafür, jeder ist betroffen. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, wo ist das Problem? Wenn wir alle irgendwie da unsere Kämpfe haben, dann halten wir das mal so fest und sagen, ist okay, du kämpfst, ich kämpfe, alles gut. Aber in diesem Text wird deutlich, ganz so egal ist es eben nicht, sonst würde Jesus nicht mit aller Konsequenz darüber sprechen. Und man könnte ganz platt sagen, es ist nicht egal, weil es gegen den Willen Gottes ist. Und da müssen wir jetzt einfach mal so dieses Gedankenexperiment wieder zulassen, ob wir nun an Gott glauben oder nicht. Das spielt erstmal gar keine Rolle. Aber wenn wir das annehmen, es gibt einen Gott, der sich Menschen ausgedacht hat und er ist der Schöpfer und er hat uns mit einer Bestimmung geschaffen. Dann haben wir die Wahl, im Sinne unserer Bestimmung zu leben und zu handeln oder dagegen. Und wenn wir gegen unsere Bestimmung handeln, wird das langfristig schädlich sein. Nicht nur, weil Gott irgendwann mal fragt und sagt, ich habe dich gemacht mit einem Auftrag und mit einer Bestimmung, was hast du denn damit gemacht? Sondern einfach auch, weil es uns selber und andere zerstört und kaputt macht. Das ist ganz klar. Wenn ich zu Hause irgendwie ein Elektrogerät habe und gebrauche es ständig für etwas anderes, für das es nicht gedacht ist, es wird irgendwann kaputt gehen. Es wird nicht in seinem Sinn eingesetzt. Ich kann das damit auch machen, aber es wird kaputt gehen. Und so ist es eben nicht nur schädlich für unsere Beziehung zu Gott, aber es ist eben schädlich auch für das Zusammenleben von Menschen. Es zerstört Beziehungen. Und das wird an diesem Beispiel, was Jesus hier gebraucht, ja nochmal ganz exemplarisch deutlich. Und Jesus sagt, ja, vielleicht hast du noch keinen Ehebruch begangen, aber welche Gedanken hast du denn schon in Bezug auf andere Menschen gehabt? Nicht nur Frauen. Waren das Gedanken im Sinne des Erfinders? Erneuerung und Vergebung sind nicht nur ein Thema für wenige, sondern für uns alle. Und dass es eine Möglichkeit zur Erneuerung gibt, dass wir hier immer davon reden, es gibt eine Erlösung, es gibt einen Retter, das wird uns erst dann bedeutsam, wenn wir merken, wie sehr wir den brauchen. Die Vergebung wird dann kostbar, wenn wir merken, wie schwer das Problem war. Und deshalb können wir hier sehen, Jesus nimmt das sehr ernst und er sagt, das hat ernste Konsequenzen und umso kostbarer wird es, dass es einen Weg aus diesem Dilemma rausgibt. Und Jesus macht hier sehr deutlich, es hat Konsequenzen vielleicht in diesem Leben, aber es hat auch Konsequenzen für eine Ewigkeit. Und es geht nicht darum, die Angstkeule zu schwingen, sondern es geht einfach darum zu sagen, und so ernst ist dieses Thema an der Lage, in der Situation, in der Lage. Und was du tust, das hat Auswirkungen. Und was du denkst, eben auch. Und deshalb finde dich nicht damit ab, sondern geh Schritte zur Veränderung. Und das ist ja das Nächste, was in diesem Text deutlich wird. Jesus ruft auf und sagt, und ändere etwas in deinem Leben. Am Ende könnte man sagen, da gibt es zwei Wege, von denen Jesus hier immer wieder redet. Ein Weg mit Gott und einen Weg ohne Gott. Und die Frage ist, wie finden wir diesen Weg mit Gott? Und dann entdecken wir mit Jesu Gedanken hier, unsere Taten, unsere Gedanken, die haben Auswirkungen. Und deshalb soll man sich nicht damit abfinden. Und jetzt muss ich mit einem ganz wichtigen Missverständnis aufräumen, nicht, dass jemand hier mit einem völlig falschen Bild aus dem Gottesdienst rausgeht. Die Anwendung dieses Textes heißt niemals, genau das wörtlich umzusetzen, was da steht. Ja, es gab im Laufe der Kirchengeschichte auch Leute, die haben das wörtlich genommen und haben angefangen, irgendwie sich körperlich zu verstümmeln, um damit das Problem zu lösen. Aber es kann ja schon schlecht wörtlich gemeint sein, wenn Jesus sagt, das Problem fängt in Gedanken an. Was bringt es dann, wenn ich meinem Körper Gewalt antue? Meine Gedanken werden die gleichen bleiben. Was Jesus hier sagen will, ist, geh mit aller Konsequenz diese Themen in deinem Leben an. Auch wenn es einen hohen Preis bedeuten kann und auch wenn es in deinem Leben heißen kann, du musst dafür etwas aufgeben. Also, es geht nicht um eine wörtliche Auslegung und noch etwas ist ganz wichtig. Es geht bei Jesus nie darum zu sagen, und wenn ich das möglichst konsequent mache, dann habe ich mir doch auf einer schönen Leiter den Weg in den Himmel verdient. So geht Gottes Mathematik auch nicht. Ich kann mir den Weg in den Himmel nicht verdienen, aber es ist eben auch nicht egal, wie ich lebe und was ich denke. Und christlicher Glaube, der Glaube an Gott ist an der Stelle nicht so eine, ich hätte beinahe gesagt, du darfst Mentalität im Sinne von, ich will so bleiben, wie ich bin. Es geht um eine Erneuerung und nicht um eine Erneuerung, weil Gott mich erst dann liebt, wenn ich anders geworden bin, sondern weil es gut ist, wenn ich in meinem Denken, in meinem Verhalten auf ihn ausgerichtet bin. Und deshalb sollen wir dafür kämpfen, darum kämpfen, dass in unserem Leben mehr von ihm sichtbar wird. Wo nötig, mit aller Entschlossenheit. Wie kann das also aussehen? Machen wir es mal konkret. Es ist natürlich nicht ganz einfach, das 1:1 zu übertragen, denn Menschen sind auch in ihren Gedanken sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind empfindlicher und reagieren auf bestimmte Sachen empfindsamer als andere. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, hier eine Schwarz-Weiß-Lösung zu haben und zu sagen, und jeder muss in jeder Situation immer so reagieren. Aber fangen wir mal an, naheliegend und dann auch etwas weitergehend darüber nachzudenken. Es geht hier in dem, was Jesus anspricht, ja ganz klar um den Bereich der sexuellen Versuchung. Das ist für Männer und Frauen sicherlich nochmal unterschiedlich, aber es muss uns allen auch bewusst sein, die wir heute im 21. Jahrhundert leben, eine Frau mit begehrlichen Blicken anzuschauen, das ist heute nochmal viel leichter als vor 2000 Jahren, zu Zeiten, wo einem das Internet alles, was ich sehen möchte, frei Haus liefert, ohne dass ich dafür von irgendjemand komisch angeguckt werde. Und ich kann mir in aller Heimlichkeit alles Mögliche ansehen. Und es ist nicht umsonst so, dass es für nicht wenige tatsächlich ein Suchtpotenzial hat. Vielleicht ist das dein Thema, dann überleg dir, ob es nicht an der Zeit ist, Schritte zu gehen, da rauszukommen, Hilfe zu holen. Und vielleicht fängt das schon ganz einfach an bei den Schülern, Nein zu sagen, wenn auf dem Schulhof irgendwelche speziellen Videos auf dem Handy rumgereicht werden und bewusst zu sagen, nein, ich möchte bestimmte Sachen nicht sehen. Es ist ja absurd, weil es im normalen Leben eigentlich total komisch ist. Ja, niemand würde es normal finden, wenn ein Freund oder eine Freundin zu uns kommt, machen wir es mal ganz konkret, und sagt, Mensch, lass uns doch heute Abend mal spazieren gehen und lass uns mal da unten bei den Nachbarn ins Schlafzimmer schauen und lass uns mal zuschauen, wie die miteinander intim werden. Da würden wir alle sagen, Moment mal, das ist aber komisch. Aber wieso haben wir kein Problem damit, uns das im Film anzuschauen? Jeder Hollywood-Film liefert uns das. Und vielleicht sagst du jetzt, Moment, Moment, jetzt ist der heute da vorne aber echt prüde drauf. Wo lebt der denn eigentlich? Wir sind doch im 21. Jahrhundert. Aber die ganz einfache Frage ist ja, was macht das mit unseren Gedanken? Und vielleicht sagst du, alles harmlos, aber ich glaube, es kann uns gefangen nehmen. Und es kann Einfluss haben auf deine eigene Beziehung, die du hast. Und wenn wir vorhin überlegt haben, inwieweit schadet solches Verhalten uns und anderen, es ist ja im Kern frauenfeindlich. Es degradiert Frauen oder auch Männer zu reinen Objekten zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, der eigenen Wünsche. Und mir ist natürlich klar, wir leben in einer Welt, wo wir uns diesen Sachen nicht entziehen können. Und wie gesagt, wir sind unterschiedlich sensibel, aber es geht darum, einfach bewusst den Mut zu haben, auch mal Nein zu sagen und zu merken, wir leben in dieser Welt und nicht alles, was wir sehen und nicht alles, was wir hören, ist deshalb automatisch gut. Martin Luther, der lebte nicht heute, sondern schon vor 500 Jahren, der hat dazu einen Satz gesagt, manche werden ihn vielleicht kennen, der hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Das heißt, ja, bestimmte Dinge, die werden immer wieder kommen. Die werden wir sehen, die werden wir hören. Wir können uns nicht aus dieser Welt zurückziehen. Es bringt ja auch insofern nichts, weil eben die Gedanken stecken eh schon in uns drin. Aber wir können verhindern, dass sie noch mehr Macht gewinnen. Und das kann ja auch ein ganz anderer Bereich sein. Deswegen sage ich, dass der Text hat eine naheliegende Anwendung und er kann auch eine weitergehende Anwendung haben. Vielleicht sagst du, das alles, das ist nicht mein Thema, das beschäftigt mich nicht. Aber es gibt andere Wünsche und andere Sehnsüchte, wo ich merke, das tut mir einfach nicht gut. Dass ich ständig erzählt bekomme durch die Werbung, du musst dieses haben, du brauchst jenes, du brauchst das Neueste, du brauchst immer mehr und du kommst in so eine Haltung der Gier rein oder du wirst neidisch auf die, die mehr haben. Du fängst an, schlecht über sie zu denken, weil sie mehr haben. Es prägt uns. Und an der Stelle dann konsequente Schritte gehen. Und es ist nicht immer leicht. Manchmal wird man vielleicht auch komisch angeschaut. Ich musste selbst in der Vorbereitung an eine Szene denken, die ich selbst mal so als Theologiestudent erlebt habe. Man merkt man auch, Theologiestudenten sind ganz normale Menschen. Wir haben zusammen mit ein paar Freunden einen Film geschaut. Und der Film, der hatte jetzt gar nicht solche Szenen, sondern es war einfach ein Film, der relativ brutal war, wo die Gewalt echt explizit dargestellt wurde. Und ich habe irgendwann gemerkt, das wühlt mich jetzt innerlich so auf, diese Darstellung, die ich eigentlich sehen wollte. Ich muss hier rausgehen. Und vielleicht denken manche, ja, der stellt sich ja an, aber es war so ein konkreter Schritt. Und dazu ruft Jesus uns auf. Überlege, wo bist du gefährdet, dem, was in dir drin ist, noch mehr Nahrung zu geben. Dem, was in unserem Herzen schon drin ist. Denke nicht, ich habe das schon alles im Griff. Und es muss uns ja klar sein, wenn wirklich wir selbst in uns drin das Problem sind und wenn unser Herz das Problem ist, dann ist ein Satz, den wir heute oft hören, ziemlich fatal, nämlich der Satz, folge einfach deinem Herzen. Hört man ja manchmal vielleicht heute, du musst deinem Herzen folgen und dem, was du in dir spürst. Aber Moment, wenn dieses Herz ein völlig falscher Kompass ist, wenn das verdreht ist und wenn das überhaupt nicht mehr die Orientierung zeigt, dann kann es fatal sein, dem zu folgen, was ich in meinem Herzen höre. Und vielleicht musst du dich bei manchen Dingen einfach mal fragen, warum denke ich jetzt, dass ich das brauche? Warum muss ich dieser inneren Neigung jetzt nachgehen? Wir sind ja heute, Gott sei Dank, an vielen Stellen total bewusst, was unsere Ernährung angeht. Wir überlegen, was nehmen wir zu uns? Ist das gesund? Ist das nachhaltig? Und das ist alles gut. Aber ich denke, wir sollten mit der gleichen Intensität auch eine Gedankenhygiene betreiben. Wohlwissend selbst wenn wir alle Einflüsse kappen würden, wenn wir sagen würden, ich gucke nie wieder irgendeinen Film, egal was da drin vorkommt, ich ziehe mich aus allem zurück, dann würden die Gedanken immer noch wieder hochkommen. Deswegen kann diese Radikallösung auch nicht uns bewahren vor allem. Das wird immer wieder hochkommen, aber wir müssen uns fragen, wo geben wir dem, was in unserem Herzen an problematischen Gedanken ist, wo geben wir dem noch mehr Nahrung? Was können wir tun, um das nicht zu tun? Was können wir tun, um uns Situationen eben nicht auszusetzen, die uns dahin treiben, dem nachzugehen? Und an der Stelle finde ich es wichtig zu sagen, wir sind hier als Gemeinde zusammen und wir sind als Gemeinde zusammen alle mit den gleichen Herausforderungen, nur an unterschiedlichen Stellen. Wir sind nicht der Club der Superfrommen. Und selbst wenn du sagst, das, was jetzt hier in der Predigt genannt wurde, das ist ja nicht mein Thema, aber vielleicht ist es etwas anderes. Und wir kämpfen alle. Und deshalb finde ich es so wichtig zu sagen, wir haben eine Gemeinde und die ist ein Trainingszentrum für Erneuerung und Veränderung, wo wir sagen können, und hier ringen wir miteinander darum, immer mehr so zu leben, wie es sich für einen Bürger von Gottes Welt gehört. Und an der Stelle finde ich es wichtig, eben nicht nur zu sagen, geh aktive Schritte und mach das und tu das, sondern sich bewusst zu machen, wir brauchen für diesen Kampf die richtige Perspektive und wir brauchen vor allen Dingen für diesen Kampf eine andere Kraftquelle, sonst werden wir immer wieder verlieren. Jesus macht Mut und sagt, geh diese konkreten Schritte, aber wir brauchen die richtige Perspektive, denn wir werden niemals durch perfektes Verhalten und durch das Vermeiden von allem gut genug werden. Wir werden uns selber nicht komplett neu machen. Wir brauchen dafür eine Erneuerung von innen, eine Herzoperation, könnte man auch sagen. Es geht um so einen Prozess, wo wir zuerst einen Anstoß von außen brauchen. Und Jesus richtet sich ja hier an Menschen, die bewusst sagen, ich will mit Gott leben. Das soll meine Perspektive sein. Und das heißt, die erste Frage, die du an der Stelle klären musst, ist erstmal, bin ich ein Bürger seiner Welt? Lebe ich mit ihm und glaube ich an Jesus nicht nur im Sinne von, ja, ich finde den auch ganz nett und ich finde den auch ganz gut, sondern vertraue ich darauf, dass er wirklich derjenige ist, der für mich der Weg zu Gott ist? Das ist die erste Frage. Und bevor du dich mit anderen Fragen beschäftigst, diese Frage, die ist essentiell zu klären. Und dann gehörst du zu ihm. Und dann ist die Frage, und wie kann ich das jetzt in meinem Leben sichtbar machen? Und wie kann ich jetzt auf diesem Weg nach und nach immer mehr das sichtbar machen, was er mir sowieso schon zuspricht? Er sagt mir, du bist dann mein Kind. Und wie kann ich das sichtbar machen? Wir brauchen diese Erneuerung und die wird uns geschenkt. Und dann ist es wichtig zu sagen, wir haben jemanden, der an dieser Stelle alles für uns gegeben hat. Der alles gegeben hat, der sich selbst für dich gegeben hat, damit Sünde vergeben werden kann. Und das macht eben nicht gleichgültig. Wir müssen das mehr und mehr verstehen. Wir brauchen diese Erneuerung und wir haben jemanden, der uns das schenkt und der bereit war, dafür alles zu geben. Das müssen wir mehr und mehr verstehen. Das ist die richtige Perspektive. Ich habe ein zweites Zitat mitgebracht, diesmal von einem englischen Prediger, einigen bekannt, Spurgeon. Und Spurgeon hat gesagt, als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es leicht zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Das heißt, wir brauchen in diesem Kampf nicht ein Bild, wo wir sagen, oh nein, und da ist der große, heilige Gott, und wenn ich einen Fehler mache, dann wird er mich bestrafen. Ja, mit diesem Bild sind manche von uns vielleicht auch noch unterwegs und das kann uns Angst einjagen, wird uns aber nicht entscheidend erneuern. Was wir aber brauchen, ist den Blick auf den, der freundlich, gütig und gnädig ist und der sagt, und das bin ich genau für dich. Und das macht dann eben nicht gleichgültig. Wir müssen nicht gegen diese Dinge in unserem Leben kämpfen und merken, oh, heute habe ich es geschafft, nächsten Tag, ich habe es wieder nicht geschafft, was wird Gott jetzt wohl von mir denken? und wir verzweifeln und wir zerfleischen uns selber, sondern wir müssen kämpfen in dem Wissen, es gibt einen Gott, der uns liebt und zu dem ich eine Beziehung haben kann und einen Gott, der mir immer wieder sagen wird, ich liebe dich. Der wird nicht irgendwann sagen, das Maß ist voll. Es geht nicht darum, um die Liebe Gottes zu kämpfen, sondern mit der Liebe Gottes im Rücken, mit einer neuen Identität den Kampf aufzunehmen und zu wissen, ja, ich werde fallen und wir werden alle immer wieder fallen, aber das wird nichts an dem ändern, was Gott über uns denkt. Den meisten ist vermutlich Günther Jauch mit seiner Quizshow bekannt. Und da ist es ja auch so, man arbeitet sich an den Fragen hoch von 50 Euro bis keine Ahnung, wie weit man eben kommt. Und dann gibt es zwischendrin immer diese Stufen, wo man weiß, wenn ich die erreicht habe, dann habe ich das sicher. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann werde ich nicht mehr auf null zurückfallen. Das heißt, ich werde in meinem Leben mit Gott auch Fehler machen. Aber ich werde eben nicht wieder völlig auf Null und aus Gottes Liebe zurückfallen, sondern ich falle und ich kann weitergehen, ich habe diese sichere Basis. Und im Unterschied zu Günther Jauch ist dann nicht die Show beendet auf diesem Punkt, sondern ich kann eben wieder weiter anfangen. Und wenn ich wieder zurückfalle bis dahin, dann kann ich wieder weitergehen. Dann muss ich nicht liegen bleiben, sondern ich kann wissen, er hilft mir auf. Wer mit Jesus lebt, der hat den, der alles gegeben hat, auf seiner Seite. Und mit seiner Hilfe können wir kämpfen. Ob das jetzt die Internetseite mit der schnellen Befriedigung ist oder die Werbung, die mich zum übermäßigen Konsum antreibt. Beide versprechen uns etwas, was wir unbedingt haben müssen. Und Jesus ist der, der uns auch etwas verspricht, aber der dafür nicht etwas von uns fordert, sondern der dafür etwas gegeben hat, der uns etwas bietet, das noch langanhaltender ist. Und das müssen wir verstehen. Und dann das andere lassen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es nicht mehr brauchen. Wir können dann wissen, dass wir das Beste schon haben. Und wir sind in diesem Kampf nicht alleine, denn wir haben Jesus auf unserer Seite. Wir können ihn um Kraft und Hilfe bitten. Und er ist derjenige, der uns wirklich frei machen will. Schau auf die bessere Alternative. Ich persönlich esse gerne fast alles. Und bin besonders gerne auch immer wieder für einen guten Döner zu haben. Und du kannst an der Stelle jetzt irgendwas anderes einsetzen, was dein Lieblingsessen ist. Aber stell dir vor, du kommst nach Hause, entweder nach einem langen Schultag oder nach einem langen Arbeitstag. Du hast richtig Hunger. Und du wünschst dir, dass jetzt so schnell wie möglich irgendwie du etwas bekommst, was deinen Hunger stillt. Und dann hast du die Wahl, zu Hause so ein altes, trockenes Brötchen zu essen, weil das eben schnell da ist und du darauf nicht mehr lange warten musst. Oder du hast zu sagen, ich warte noch kurz und hole mir eben meinen leckeren, saftigen Döner oder was auch immer. Das dauert ein bisschen, aber dann habe ich was viel Besseres. Was würdest du wählen? Was ist wohl die sinnvollere Alternative? Ich glaube, die Sünde ist oft wie so ein trockenes Brötchen, die uns schnell irgendwas verspricht, was aber nicht lange hält. Und ich glaube, wir geben uns viel zu oft mit dem trockenen Brötchen zufrieden, anstatt auf die bessere Alternative zu schauen, weil es schneller ist, weil es weniger anstrengend ist. Aber Jesus bietet es uns etwas Besseres. Und wir müssen auf die bessere Alternative schauen. Wenn wir wissen, wir können etwas Besseres haben, dann wird uns das andere auch weniger interessieren. Und je mehr wir das verstehen, umso mehr werden wir das andere lassen. Und darauf wollen wir uns hier ausrichten. Auf diesem Weg wollen wir uns gemeinsam stärken. Da werden wir gemeinsam fallen, aber dann auch wieder vorwärts gehen. Aber darum geht's beim Leben als Christ. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann hilft uns das, noch mehr davon zu verstehen. Aber vorher singen wir ein Lied, was uns auch vor Augen stellt, dass wir in Gott in allen Kämpfen und Stürmen geborgen sind.